Hallo, hier ist Def Radio bei Radio Free FM. Heute mit dem Thema Voice over IP, passend zum Chaos Seminar mit dem Patrick, und der ist auch hier. Hallo Patrick.
Servus Giselbert.
Ja, also ich bin der Giselbert. Die Musik gerade eben war von Bizet Ash aus Mulhouse, Frankreich. Und wem die Musik nicht gefällt, der hat Pech, weil ich spiele die ganze Sendung Lieder von denen. Also. Ja. Patrick, dann fragen wir doch gleich mal ganz dumm, was ist eigentlich Voice over IP?
Ja, Voice over IP beschreibt das
ein bisschen näher dran,
Telefonieren über das IP-Protokoll, über verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Wegen. Angefangen hat es wirklich Voice over IP eigentlich erst 1999 mit der Einführung des SIP-Protokolls.
SIP steht für?
Session Initiation Protocol.
Ah, okay. Und fragen wir doch gleich doof, ist das nur für Voice-over IP oder wofür war das eigentlich gedacht?
Nein, mit dem SIP-Protokoll kann man definitiv mehrere Sachen, weil auch die URLs, die man dazu verwendet, so ähnlich sind wie...
Ignoriert den Chat einfach, das machen wir ständig.
Ja. Dadurch kann man auch andere Streams aufbauen, wie zum Beispiel Videostreams oder auch PC-Spiele, also Online-Spiele in dem Fall. Durchaus möglich. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch übers Internet zu telefonieren, auch mit Chatprogrammen wie Skype, das wohl bekannteste. Dann ist es mittlerweile eigentlich mit den ganzen anderen auch möglich, wie MSN, ICQ, Teamspeak und Yahoo.
Ja, und über XMPP, sprich Jabber, mit den richtigen Plugins.
Ja, genau. Ist es auch möglich. So, mit Voice over IP-Anlagen kann man dann natürlich auch noch im normalen Telefonnetz telefonieren, also nicht bloß so wie Chatprogramme von der einen Person zur anderen, wo das auch verwendet, sondern auch mit Leuten, die eben nicht nur im Internet sind.
Ja, dann braucht man halt natürlich ein Gateway, oder?
Genau, der wird dann meistens von den Voice-over IP-Providern bereitgestellt, oder man macht es eben selbst mit einer ISDN-Karte und dem Anschluss in dem Fall ans ISDN-Netz. Wodurch man dann auch direkt von sich selber ins Festnetz telefonieren kann, ohne noch an jemand gebunden zu sein.
Bis halt auf seinen normalen POTS Provider.
Genau.
Gut. Wenn wir schon das, wenn wir schon mit SIP angefangen haben. Mein SIP ist Session Initiation Protocol, dient dazu, genau, die Sessions eben auszuhandeln. Und dann sind ja noch keine Daten übertragen.
Nein, übertragen werden die Daten über das RTP-Protokoll. Das ist das Real-Time-Transport-Protokoll. Wie der Giselbert gerade eben gesagt hat, ist das SIP-Protokoll bloß dazu da, um die Sessions zwischen den Teilnehmern auszuhandeln. Und über das RTP-Protokoll werden dann die Daten vom Nutzer 1 zum Nutzer 2 direkt übertragen, ohne noch die Umwege über die Server zu machen.
Ja. Was dann natürlich auch bedeutet, dass keiner von den beiden hinter so einer lustigen Firewall sein sollte.
Ja, die Ports sollten zumindest offen sein.
Ja, genau. wenn ich mich recht erinnere, war das aber ein Problem, weil ich denke, im Vortrag hast du auch gesagt, es gibt keinen Standardport für RTP, ist das, oder?
Das ist korrekt, genau.
Also dann hat man also mit diesen Standard-Firewalls das Problem, dass man das vergessen kann, RTP anzuschalten.
Ganz genau, das machen meistens die Telefonsoftwares, also die ganzen Softphones selber, die haben gesagt, hey, ich nehme den Port für RTP und die anderen nehmen halt irgendwas anders. Ja, und dadurch kommt es halt immer zu Problemen.
Ja, ich denke insbesondere, wenn man dann versucht, mit einem Softphone auf ein anderes anzurufen, genau, und dann sich dann drüber streitet, wer jetzt welchen Port bei welchem Rechner aufmachen darf.
Ganz genau. So wird es nicht funktionieren. Deswegen... Ja, hat man ja die ganzen Server, die packen das dann alles zusammen und schicken das so weiter, also die Telefonanlagen.
Jo.
Dann gibt es natürlich noch das IX-Protokoll, das ist das Inter-Asterisk-Exchange-Protokoll. Mittlerweile unterstützen das auch einige Telefone, da hat man dann nicht mehr die ganzen Probleme mit den Portfreigaben.
Ja, dann
man braucht für alle Telefone hat er auch nur...
Ja, ich meine, Inter-Asterisk-Exchange, da ist natürlich die Frage, what the fuck ist ein Asterisk?
Ein Asterisk. Ja, das ist die Software der Telefonanlage. Also eine freie Software. Kostenlos, wunderbar, wird dafür meistens nur noch verwendet. Also für die ganzen größeren Telefonanlagen wird man meistens nur die Anlage finden. Ja, mit der Anlage kann man eben wirklich vieles machen. Man kann mehrere Anlagen zusammenschalten. Dazu wird unter anderem auch das IX-Protokoll verwendet. Hm. Ja, und man kann das IX-Protokoll eben auch für normale Telefone verwenden, wo man einige Probleme des SIP weniger hat.
Welche zum Beispiel?
Gute Frage. Das steht meistens nirgends und man findet es nur mit Glück raus.
Ah ja, okay. Aber wenn wir schon bei Problemen sind, welche Probleme hat man denn sonst noch, außer hier sich auf die Ports zu einigen, ja, und zu hoffen, dass es läuft?
Wenn man natürlich Internet telefoniert, hat man die Probleme, dass wenn das Internet nicht geht, dass man auch nicht mehr telefonieren kann.
Ja, das ist klar. Ich meine, das ist ja eigentlich der Vorteil davon, wenn man in einem Gebäude sämtliche Telefonanlagen auf IP umstellt.
Genau.
Weil wenn das Netzwerk ausfällt, dann kann sich keiner per Telefon bei einem beschweren, während man versucht, das Netz wieder zu reparieren. Das läuft also besser.
Ja, genau. Da hat man mit dem Festnetz dann doch noch ein paar Vorteile.
Eben.
Nö, das weitere Problem ist, ja, dass einige Provider nicht alles unterstützen, wie zum Beispiel die Verschlüsselung über SRTP. Das heißt, die Daten, die man überträgt, sind Klartext und man kann sie wunderbar wieder zusammensetzen, wenn man sie mal hat. Ein schönes Audio-File.
Ja. Wunderbar.
Ja, und wie du vorher schon schön gesagt hast, mit dem Netz, wenn mal wirklich der Server von dem Provider drauf geht, dann ist natürlich bei einigen Leuten Feierabend.
Ja, dann, wenn du die ganze Zeit sagst, Provider, ich meine, okay, es gibt kommerzielle Provider,
genau,
die das anbieten, ist natürlich die Frage, wieso sollte man eigentlich zu denen gehen, anstatt so normal so POTS-Anbieter zu verwenden, wenn man eigentlich, ich meine, klar, mit Internettelefonie kann man natürlich über die ganze Welt telefonieren, zum gleichen Preis effektiv, und ob man jetzt in Jamaika oder was weiß ich, Kitzbühel anruft, ist dann egal, aber die Frage ist, wenn man das halt nicht tut, welchen Vorteil hat man eigentlich davon?
Ja, wie du gesagt hast, es ist eine große Kostenersparnis, also nicht nur bei weiten Telefonaten, sondern auch bei Telefonaten, jetzt nur hier ganz einfach mal so ein bisschen rum, Deutschland halt, 1 Cent pro Minute, das macht die Telekom nicht. Gut, die hat zwar eine Telefonflat, aber damit können ja Geschäfte jetzt beispielsweise auch nicht viel anfangen, dürfen sie ja nicht machen. Hm. Ja,
ja, dann fragen wir doch anders. Welche Bonus-Features kriegt man denn eigentlich,
ja,
mit
also
Voice-over-IP, den man mit normalen Telefonen nicht machen kann?
Genau.
Oder nur schlecht machen kann?
Wenn man normales Telefon verwendet, kann man zum Beispiel nur einmal sprechen. Man hat nur eine einzige Leitung. Ja, wenn noch irgendjemand anders anruft, dann bist du belegt. Und in einem größeren Haushalt mit 4-5 Personen ist das halt manchmal ein bisschen ungünstig. Das heißt, man kann mit Voice-over-IP und SIP quasi auf demselben Kanal mehrere Telefonate führen. Kann man dann einstellen, wie viele das sind, ja, und dadurch hat man beispielsweise jetzt in dem kleinen Haushalt auch 4 Personen, die immer zu erreichen sind und gleichzeitig telefonieren können, wenn was wäre.
Ja, und ja, und sonst noch? Ich meine, große Telefonanlagen bieten ja eh schon einige Features. Ich meine, was könnte man dann da noch machen?
Genau, also mit Asterisk jetzt beispielsweise könnten wir auch interne Netze von Telefonierern aufbauen, also sogenannte Blöcke, die dann dazu da sind, quasi bei der Weitervermittlung wieder in der richtigen Abteilung zu sein. Das heißt, hey, es soll jetzt halt irgendwo im Block 1 klingeln und man weiß, man hat zum Beispiel die Verkäufer in dem Block. Ja, solche Vorteile dann noch wie Weiterleitung und Parallel-Calls, damit man wirklich überall weitergeleitet werden kann. Und durch die Parallel-Calls auch mit anderen Telefonen, die nicht an die Anlage angeschlossen sind, gleichzeitig klingeln zu lassen, wie beispielsweise Handys.
Ah, okay. Das ist dann,
wenn man unterwegs ist.
Jo.
Genau. Dann kann man mit Asterisk natürlich noch diverse andere Sachen machen, wie Warteschleifen und solche Sachen, auch solche tollen Anlagen wie drücken Sie die 1.
Ja, die sind immer großartig, um abgewimmelt zu werden.
Genau. Ja, und wie eben gesagt, für Callcenter kann man das natürlich auch einsetzen mit den Blöcken, und dann kann man natürlich auch noch die Telefone anmelden lassen, das heißt, man weiß immer, wenn jemand da ist, ist auch für die Auswertung dann gut, wie viel hat irgendwer telefoniert und wo muss noch mehr hin, beziehungsweise wo ist Potenzial. Ja, man kann eben auch beliebig viele Endgeräte an solche eine Anlage anschließen, also bis einem halt die Netzwerkstecker ausgehen.
Ja, das passiert dann irgendwann, ja. Beziehungsweise die Switches und Hubs.
Genau. Und es gibt natürlich auch Geräte, solche, womit man dann auch noch die normalen alten Telefone, die Analogtelefone, also keine kompletten Voice-over-IP-Telefone, auch dran anschließen kann über einen Wandler quasi.
Ah, quasi ein Adapter, ja.
Genau, den man dann wie ein SIP-Telefon konfiguriert und über ein normales Telefon dann auch übers Internet telefonieren kann.
Ja, das...
Ja. So was macht ja beispielsweise auch die Fritzbox. Schließt man ja auch nur normale Telefone dran an.
Okay, darüber reden wir vielleicht wieder nach einer kleinen Pause, weil jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten gelabert.
Genau.
Und ich meine, die alte Regel war ja 10 Minuten labern, 10 Minuten Musik, dann schauen wir nochmal. Bis gleich wieder. Hallo, hier ist wieder Def Radio mit dem Thema Voice over IP bei Radio Free FM 102,6 MHz. Ja, wenn ihr mitreden wollt und auch eure Voice hier in IP reinkriegen wollt in den Stream, dann ruft doch einfach an 0731 938 6299. 0731 938 6299.
Genau, dann sagen wir noch etwas zum SIP-Protokoll, beziehungsweise genauer, wie das dem HTTP-Protokoll ähnelt. Es verwendet also wirklich eine sehr ähnliche Header-Struktur und ist auch ein textbasiertes Protokoll. Ja, die ganzen Meldungen wie im HTTP-Protokoll sind genau dieselben, wie zum Beispiel 200, ja, es ist alles okay, oder 404, hier geht nichts. Dadurch kann man eben auch wirklich einige Sachen erkennen, vor allem wenn der Stream aufgebaut wird, an was es jetzt eigentlich liegt, zum Beispiel wenn man sich verwählt hat.
Ja, insbesondere ist es halt ein Textprotokoll, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Also es wird wirklich alles direkt über Text übertragen und das ergibt sogar manchmal Sinn.
Oh.
Das ja.
Ist ja erschreckend.
Das hatten wir schon, genau. Ja, wie wird eigentlich so ein Gespräch aufgebaut? Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Also wir haben insgesamt zwei User. Der erste User will den zweiten User anrufen und das über SIP. Also geht das erstmal über die eigene Telefonanlage, jetzt hat in meinem Fall beispielsweise mein Asterisk-Server. Dann löst er die Adresse auf und versucht zu gucken, ob es ein Internettelefonat ist oder eben Festnetztelefonat. Leitet es dann entweder zum Gateway weiter, damit ich ins Festnetz telefonieren kann, oder es geht eben zum zweiten User, beispielsweise zu dem seiner Anlage, die dann dem seinem Telefon sagt, dass es klingeln soll. Und so wird das Gespräch aufgebaut und am Schluss über das RTP-Protokoll eben übertragen. Ja, ich habe jetzt so ein tolles Beispiel hier, wie das eigentlich aussieht, wenn das Gespräch aufgebaut wird, aber es ist etwas schwer zu erklären.
Ja, das ist, naja, ich meine auch mit Vorlesen von Headern ist ein bisschen langweilig, aber jeder, der schon mal HTTP-Traffic gesehen hat, der, naja, es fängt halt an mit invite und die Antwort mit SIP und dann haben wir halt die üblichen Headern, wie, also, die man eigentlich erwarten kann, wie wire, from, to, quality, was haben wir noch lustiges, content length, content type und solche Dinge, also das sieht wirklich sehr HTTP-ähnlich aus und naja, dann haben wir halt einen Body und der ist natürlich ein bisschen HTML-unähnlich, muss man so auszudrücken. Also da hört dann auch die Lesbarkeit eigentlich schon wieder auf, wenn dann anfängt, Dinge anfangen wie V gleich 0, O gleich anonymous, lange ja, also Zeilen, Sigma is the best und solche lustigen Dinge. Ich denke, da haben sich auch Scherzkekse mit Kommentaren verewigt, die jetzt in jedem Body hin und her geschickt werden, egal wie viel Traffic das verbraucht, egal.
Ja,
aber
und
zumindest die Headers in, das sind also
ja, in dem Body steht dann eben auch das Audio und über was es übertragen wird, über welchen Port es übertragen wird und theoretisch auch welchen Codec man verwendet. Hier in unserem Fall ist es GSM.
Ah, okay. Ja, stimmt, GSM 800. So. Was natürlich auch bedeutet, dass der Codec bei überhaupt auch nicht festgelegt ist, sondern man sich eigentlich alles verwenden kann, worauf man sich einigen kann.
Genau, also man kann selber angeben, welche Codecs man persönlich verwenden will und welche man komplett verbietet. Also ich habe bei mir genommen den Aula und den Urlaub-Codec, das sind die ISDN-Codecs und den den Standard-Codec, ich weiß nicht genau, wie er heißt, also wenn man nicht über ISDN telefoniert, das normale, und den GSM-Codec, und damit sollte eigentlich alles abgedeckt sein. Die, die mit was anderem anrufen, die will ich nicht haben.
Na, ich meine, aber theoretisch könnte man ja, was weiß ich, MP3, AAC, genau. FLAC, OGG oder sonstige Dinge.
Genau, man könnte wirklich alles übertragen, wenn man es wirklich will. Ich meine, das SIP-Protokoll, das handelt ja bloß was aus, was ist ja eigentlich egal.
Ja, und RTP schluckt das ja auch.
Genau.
Dann zur Technik noch die Frage, wenn ich schon Codecs wie MP3, AAC und so genannt habe, wie sieht es eigentlich mit der Qualität mit so den Standard GSM und ISDN und sonstigen Codecs aus, die du dann genannt hast?
Also
so rein von der Sprachqualität, wie hört sich denn das so an?
Also den GSM-Codec, den kann man schlicht und einfach vergessen, man weiß es ja selber, das ist der Codec, mit dem man über das Handy telefoniert,
ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 13 Kilobits. Ja, und die Qualität ist eben nicht berauschend und man hört dauernd ein Rauschen im Hintergrund. Ja, das hat sich dann eigentlich geändert, als man die ISDN-Codecs verwendet hat. Mit denen kann man sehr gut telefonieren, man versteht den anderen einwandfrei. Oh. Ja, man hat eben keine Kommunikationsprobleme mit dieser Art von Codecs. Und wenn die Anlage genug Leistung bereitstellt, könnte man es wirklich auch über MP3 machen und da braucht man ja nicht mehr wirklich über die Qualität reden.
Ja, klar. Ich meine, spätestens wenn man FLAC reinwirft, das ist ja eh egal. Also für die, es nicht kennen, Free Lossless Audio Codec.
Ja, da braucht man bloß noch eine gescheite Leitung.
Eben. Zur Übertragung. RTP, ist das eigentlich UDP oder TCP-Protokoll?
RTP geht über UDP. Ich meine, man will ja möglichst viel Sprache in ein kleines Paket bringen, damit es nicht zu allzu großen Verzögerungen kommt. Weil das wird man ja nach ungefähr spätestens 400 Millisekunden Verzögerung zwischen User 1 und User 2 auch hören. Und umso mehr in dem Paket ist, umso weniger kann man natürlich an Sprache verschicken. UDP ist da ja sehr abgespeckt und ich meine, ob bei einem Telefonat mal ein Paket oder zwei verloren geht, das...
Das hört man dann aber auch.
Ja, aber man weiß deswegen trotzdem noch, was der andere dann sagen will.
Na klar.
Okay. Und so oft passiert es ja auch nicht. Ich meine, wenn man jetzt halt nicht einen riesengroßen Download laufen hat, dann...
So nebenher.
Ja, eben.
Keine Vorstellung, was das sein könnte. Linux-ISO natürlich.
Ja, genau.
Eindeutig. Ah, wenn du schon umblätterst auf Ortsrufnummern. Wir hatten ja die Gateways und...
Genau.
Naja, Voice-over-IP kann man ja weltweit in der Gegend rummachen und naja, man kriegt vom Provider dann eine richtige Telefonnummer.
Genau.
Und naja, dann ist die Frage, wie handelt man Ortsrufnummern?
Also Ortsrufnummern... Also meistens ist es jetzt halt mittlerweile schon so, dass die von den größeren Anbietern, den Resellern von dem ganzen Telefonzeug, sind in wenigsten Fällen die Telekom direkt ihre Rufnummernblöcke kaufen können. Und die können sie dann mit ihrer Anlage konfigurieren, sodass sie eben mit den Nummern auch über ihre ISDN-Anlage oder was auch immer die nutzen, ich weiß es selbst nicht genau, wie die das machen, dann eben auch ins Festnetz weiterleiten können über die Nummer, die man dann gekriegt hat.
Ja, aber ich meine, kriegt man dann eine Ortsrufnummer nur, wenn der Rechner, den man da benutzt, auch wirklich
genau,
da steht?
Genau, also es wird überprüft, ob man wirklich dort wohnt, wo man angegeben hat. Es wird eine Ausweiskopie verlangt, die man den entweder per E-Mail oder zufaxen kann in den meisten Fällen. Dann wird dir eine Nummer aus deinem Ortsnetz gegeben, sofern eine von deinem Ortsnetz verfügbar ist. Und dann kriegst du eben deine Rufnummer mit deiner Vorwahl. Die sind, erkennt man meistens leicht, die fangen meistens ein bisschen anders an oder sind länger wie normale Nummern aus dem Netz. Also zum Beispiel die Internetrufnummern aus Illertissen, die fangen meistens mit 1.7 an.
Im Gegensatz zu den 07303.
Genau.
Nummern?
Nee, nicht 07303, also das ist die Vorwahl, die killt dann dazu und okay. Dann eben 171.
Ah, okay, die fangen alle mit 171 an.
Genau.
Oder fast.
Ja, die meisten.
Okay. Und wie sieht es aus, wenn man umzieht? Verliert man dann die Ortsnummer auch automatisch dann? Oder wenn man einen Zweitwohnsitz hat? Ich meine, dann kann man ja, was weiß ich, mit dem Parallel Call kann man ja sagen, okay, es soll bei mir zu Hause klingeln, aber auch da, wo ich wirklich bin.
Genau, das ist durchaus möglich. Ich meine, wenn du dich einmal angemeldet hast, wird natürlich nicht jedes Mal wieder überprüft, ob du irgendwie umziehst. Stellst du das Ding wieder ins Internet und bist dann in Stuttgart mit einer LRTSA-Nummer. Wunderbar.
Okay, das heißt, man hat dann noch weniger Ahnung, wo man eigentlich anruft als früher schon.
Genau. Aber die meisten, die telefonieren ja eh mit ihrer anonymen Nummer. Die lassen sich auch nicht anzeigen, wer eigentlich anruft. Von dem her macht das nicht so viel Unterschied.
Ja, beziehungsweise, was auch lustig ist, wenn man eine große Telefonanlage hat, dann kann man ja jede beliebige Nummer anzeigen lassen.
Ja, genau.
Das weil die ja übermittelt wird.
Das ist auch sehr einfach. Man kann also wirklich die lustigsten Nummern anzeigen lassen, auch nur 1, 2, 3, 4 ohne irgendwelche Vorwahl oder sowas.
Ja, das ist eine beliebte Nummer.
Ja, oder 1, 3, 3, 7. Hä?
Och nein, bitte nicht so lieb. Das geht ja nicht.
Ja. Und kleinere Voice-over-IP-Provider, die können sich das eben noch nicht wirklich leisten und die vergeben dann 0180er-Nummern an ihre Kunden, womit sie ins Festnetz telefonieren können, weil die viel billiger sind.
Ja. Ach so, ich meine, für sie zu erhalten als ja, genau. Die Ortsrufnummer.
Die kriegen dann eine 0180er-Nummer. Also wenn ich sowas sehe, hey, ruf mich an, 0180, gell, dann...
Ja, dann kann das irgendwas Seltsames sein oder ein genau. Nachbar.
Genau.
Ja. Oder ein seltsamer Nachbar.
Was bloß, dass man dann nie weiß, wie viel das Gespräch im Endeffekt kostet.
Wunderbar. Ja, okay, man hat ja eine Maximalgrenze.
In welche Richtung meinst du das jetzt?
Nein, das gab es doch jetzt diese Änderung, dass wenn eine Rufnummer mehr als sonst was kostet, muss es sowieso angesagt werden und es gibt eine Obergrenze, was Telefonieren kostet und...
Ja, aber ich meine, bei den 80er-Nummern sagen sie es ja auch nie an.
Ja, aber das ist halt die einzige Grenze, die man
ja,
hat.
Eben.
Aber es ist halt nicht mehr nach oben offen wie früher, wo man dann, naja, wirklich...
Ja, nach 2 Stunden muss sowieso aufgelegt werden, beziehungsweise wird dann aufgelegt.
Ja.
Ja.
Gut. Ach nein, du brauchst ja noch nicht umblättern. Wir hatten ja noch was. Was eben mit den internen Nummern? Weil, naja, okay, die Leute kriegen, wenn sie bei so einem Provider sind, ja ihre Ortsnummer oder sonst irgendeine normale Telefonnummer. Aber ich meine, natürlich haben sie ja einen SIP-Account.
Genau, aber der wird einem von den meisten SIP-Providern nicht mitgeteilt, weil sonst könnte man ja wirklich immer unter der kostenlosen SIP-Domain erreichbar sein.
Ja, sonst könnte man halt wirklich Voice-over-IP machen.
Ja, genau. Und das wollen sie ja nicht. Deswegen vergeben sie einem quasi nur ein Synonym, unter dem man sich irgendwie anmelden kann oder eben eine Nummer. Ja, aber das ist dann eben nicht wirklich die SIP-URL.
Tja, das ist natürlich
ja, man muss also leider immer zahlen, wenn man irgendwas will. Aber man kann es natürlich umgehen, wenn man sich jetzt halt eben beispielsweise selbst ein Austro-Risk aufsetzt. Dann kann man sich ja selber, wenn man sich bei DynDNS angemeldet hat, eine Domain vergeben lassen und ist auch 24 Stunden unter einer SIP-Adresse erreichbar.
Bis halt diesen 24-Stunden-Disconnect.
Genau. Oder man hat eine schöne Standleitung.
Oder das, ja.
Oder eine Uni.
Oder eine Uni, stimmt. Aber wenn man eine eigene Uni hat, ich glaube, dann sind die Telefonkosten nicht mehr so wichtig.
Wahrscheinlich. Ja, kommen wir mal zu den Sicherheitsaspekten. Das ist ja immer sehr interessant.
Ja, ich meine, was wir natürlich schon angesprochen hatten, war natürlich die Möglichkeit, eine Nummer zu übertragen, eine beliebige.
Genau.
Ich meine, das ist in dem Sinne natürlich ein Sicherheitsaspekt, weil wenn die Leute sich darauf verlassen, dass die übertragene Nummer richtig ist, dann naja, kann man denen ja beliebige Sachen vorgaukeln, wie, ja, hallo, ich bin der Admin vom Helpdesk und ja, du siehst ja, das ist die richtige Nummer, also darfst du mir vertrauen.
Ja, genau. Und dann sind wir wieder bei den schönen Zeiten des Social Engineerings.
Ja, die Zeiten haben ja nie abgebrochen.
Ja, sie sind relativ lustig, aber sehr viel Arbeit.
Gut, was haben wir denn noch an Sicherheitsaspekten? Was ich mir auch denken kann, wenn jetzt verschiedene Anlagen da sind, die eben auch verschiedene Ports verwenden, dann muss man natürlich möglicherweise viele Ports aufmachen.
Genau.
Und wenn dann irgendjemand anderer da einen Dienst drauflegt, dann kann man ihn ja nicht blocken.
Das stimmt, aber die Ports werden von der Anlage, also pro Telefonat dann quasi wirklich erst gesagt, dass man darüber telefonieren will. Also wie du gesagt hast, wenn da tatsächlich einer im Hintergrund läuft, dann ist das relativ schwer zu stoppen. Außer man grenzt den Port natürlich irgendwie aus.
Ja, wobei es natürlich, also es auch für Personal Firewall und sonstige Firewall-Hersteller arbeiten teilweise schlaue Leute. Und die denken sich natürlich, okay, wenn wir sowas haben wie RTP, dann müssen wir halt den Stream lesen. Und nachschauen, wann da ein Port mitgeteilt wird und den machen wir dann auf.
Genau, und das geht
das hört sich
wieder sehr zulasten des Rechners.
Ja, ich meine, zumindest bei größeren Institutionen stehen der Extra-Rechner nur für die Firewalls. Nein, das ist deshalb ein Sicherheitsproblem, weil diese Firewall muss ja den Stream lesen.
Genau.
Das heißt, sie muss in der Lage sein, den Stream zu parsen, was wiederum bedeutet, dass es mehr Code gibt in der Firewall, der da laufen muss. Und um zu sagen, dass es nicht so theoretisch ist, einer von den schönsten Würmern, die sich mal im Netz verteilt haben, der sogenannte Witty Worm, hat nur Firewalls betroffen. Genau genommen eine besondere, eine Typ von Firewalls von einer Firma, ich weiß nicht mehr, welche das war. Und naja, der hat halt ein Chat-Protokoll-Paket versandt, also ein gefaktes. Es war, ich weiß nicht mehr, MSN, glaube ich. Aber das ist jetzt, ich weiß es nicht mehr auswendig, egal. Also auf jeden Fall, dieses Paket war eben kaputt. Ein einzelnes UDP-Paket und daraufhin beim Parsen ist die Firewall, hatte einen Buffer Overflow, hat Code ausgeführt und hat dieses Paket dann eben weiterverbreitet und innerhalb von wenigen Stunden waren so ungefähr 90% der Installationen dieser Firewall im Netz saturiert mit diesem Virus.
Ah, nett.
So, die restlichen 10% waren zum Teil Firewalls, die ohne diese Funktion konfiguriert waren und welche, die leicht anders modifiziert konfiguriert waren. Aber auf jeden Fall, das waren nur so ungefähr 10.000 Kisten, aber die waren dann halt ein paar Stunden weg.
Oh ja, das ist natürlich dann immer schlecht. Die Admins werden sich freuen.
Und die haben sich auch alle gefreut.
Das glaube ich.
Also auf jeden Fall, wenn man das machen will, dann baut man zusätzlichen Code in Firewalls und zusätzlicher Code kann immer zusätzliche Fehler produzieren.
Eben. Und Fehler will man ja beim Telefonieren nicht haben.
Ja, aber du hast sicherlich noch ein paar Sicherheitsaspekte, die jetzt wirklich spezifisch Voice-OIP sind,
ja,
oder?
Natürlich. Wie ich gesagt habe, die wenigsten unterstützen es wirklich, dass man verschlüsselt zwischen verschiedenen Leuten telefoniert. Es gibt natürlich das SRTP-Protokoll, das Secure Real-Time Transport-Protokoll, was das Ganze ermöglichen würde, aber die Voice-Over-IP-Provider bieten es nicht an. Weiter würden sich natürlich auch wieder mehrere Sachen ergeben, wie zum Beispiel, dass man mehr Leistung an den Endgeräten brauchen würde oder an den Servern, die das Ganze dann dekodieren, was ja so eine kleine Fritzbox nicht unbedingt kann. Ja, weil man kann ja mit den ganzen kleinen Modems, die heutzutage da überall rumschwirren, schon meistens mit telefonieren.
Ja klar, die haben nicht die Rechnung, die Rechenleistung für ordentliche Krypto und naja.
Eben. Aber dann kommt es zu Problemen und Pakete werden total abgehackt und man muss froh sein, wenn man dann noch was versteht.
Das ist natürlich doof. Wenn man die Wahl hat, unsicher was zu verstehen und sicher zu raten, was eigentlich gesagt wird, dann tja, entscheiden sich halt die meisten doch für unsicher.
Ja, genau das ist es.
Vor
und
allem, wenn
viele
sie nicht
wissen
mal,
es bestimmt auch nicht, dass
genau,
es geht.
Wenn sie nicht mal wissen, dass es angeboten ist.
Eben.
Wobei andererseits, ich meine, RTP sagt ja nicht, welches Protokoll man, welche Datenformat man wirklich verwenden muss, also kann man da eigentlich auch kleinzeitig dann beliebige Krypto drauflegen.
Genau, dafür gibt es ein Programm. Das habe ich mal getestet mit jemandem einen ganzen schönen Tag lang, womit man verschlüsseln kann. Das Programm, das nennt sich Z-Phone. Das ist von Phil Zimmermann entwickelt worden. Der hat auch PGP entwickelt. Ja, und dieses Programm, das hat quasi seinen eigenen modifizierten RTP-Strom, den er dann dadurch verschickt. Das ist dann ZRTP. Ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht, also das RTP, wieder Real-Time Transport Protokoll.
Ja, ich meine, wenn das halt Z-Phone heißt, dann muss es natürlich ZRTP sein. Ja. Und wenn der Entwickler Zimmerman heißt, dann können wir, glaube ich, auch raten, woher das Z kommt.
Möglicherweise. Auf jeden Fall, mit diesem Programm kann man dann, wenn es beide Seiten nutzen, eben über bestimmte Programme, wie wir haben es jetzt halt mit Gizmo probiert, das ist sowas wie Skype, nur dass das eben ein öffentliches Protokoll nutzt, eben das SIP-Protokoll zum Telefonieren und Chatten, klingt sich das Programm mit ein, baut eine verschlüsselte Verbindung auf, das sieht man dann auch schön an dem Bild, kriegt mal ein schönes grünes Icon, wo dann Secure Audio draufsteht.
Ah, okay, dann muss es ja sicher sein.
Ja, nee, man kann es auch nochmal von Person zu Person überprüfen. Man hat hier diese beiden Worte, die in einem Kasten stehen. Und nur wenn die mit dem vom Partner identisch sind, weiß man wirklich, dass da sich nicht noch irgendein anderer zwischendrin eingeklinkt hat. So.
Ich meine, dann muss man halt am Anfang fragen, du, was steht eigentlich bei dir?
Genau.
Ah, okay.
Also ob man das macht oder nicht, das bleibt jedem sich selbst überlassen.
Ja, natürlich.
Aber dass es die meisten nicht tun, kann man sich ja denken.
Ja, und das funktioniert mit eigentlich jedem beliebigen Voice-over-IP-Programm, oder?
Sollte eigentlich. So steht es zumindest auf der Homepage vom Z-Phone. Man kann es auch vor eine Asterisk-Anlage schalten, obwohl dieses ZRTP-Protokoll mittlerweile auch direkt bei verschiedenen Projekten und Herstellern mit implementiert wird.
Okay. Wie funktioniert es dann? Greift es dann einfach den RTP-Strom ab,
genau,
und verwurschtelt dann selber nochmal?
Genau.
Okay, ja. dann hat man natürlich auch das Problem, wenn man nicht weiß, ob der andere das überhaupt benutzt, dann muss man das zuerst mal...
Nö, dann schickt er das wieder zurück.
Ja klar, ich meine, das sagt dann natürlich, du, das verstanden die Freiheit.
Nee, das sagt dann das Programm, das weiß ja, ob auf der Gegenseite einer ist, weil das hört ja.
Okay,
ja. Und wenn der mit der Gegenseite keine Verbindung aufbauen kann, dann kann es nicht verschlüsselt schicken und dann schickt das normal.
Okay. Aber das zahlst dann auch wenigstens mit, indem dann nicht mehr so ein grünes Kästchen ist.
Genau, oder? Dann steht da rotes Kästchen und wahrscheinlich Insecure Audio.
Ah, okay.
Ich habe mir nicht genau gemerkt, was draufsteht.
Ja, ist ja nicht so wichtig, Hauptsache es ist unterscheidbar.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und gut, man sieht eben in den Kasten dann unten auch, welche SIP-Nummer man anruft. Also da steht dann die Nummer, die habe ich hier jetzt halt aus dem Bild halt rausgelöscht. Und
ja
dann
klar, weil es war ja im Vortrag.
Die Adresse eben. Genau.
Eben, ja. Gut, dann machen wir wieder ein bisschen Musik und reden nachher weiter über, genau, Voice-over-IP-Anlagen. Also bis gleich wieder. Ja, hallo, willkommen bei Def Radio, bei Radio Free FM 102,6 MHz. Ruft uns doch an, wenn wir schon über Telefonieren reden. 0731 938 6299. 0731 938 6299.
Genau, und somit bin auch ich zurück und hätte noch etwas über Voice-over-IP-Anlagen gesagt.
Das ist ja quasi on-topic, also gut.
Genau. Also mittlerweile kriegt man ja mit jedem Internetanschluss auch ein kleines Modem, mit dem man telefonieren kann. Hier jetzt hat angesprochen mal die Fritzbox. Hat zwei Stecker hinten, Telefon rein und man kann quasi übers Internet günstig telefonieren. Leider hat man, wie ich vorher erwähnt habe, mit solchen kleinen Boxen, die meistens natürlich nicht offen sind, so einige Probleme, noch ein paar zusätzliche Sachen zu machen. Auf der Fritzbox ist es toll und da gibt es natürlich Codes, womit man dann auch noch wunderbar Telnet anmachen kann und damit könnte man beispielsweise auf einer Fritzbox auch einen Asterisk aufsetzen, womit man natürlich bessere Codecs hätte, einige mehr Funktionen, aber... Ja.
Die was zum Beispiel?
Wie bitte?
Ja, was zum Beispiel? Was bietet eigentlich eine Fritzbox ohne Asterisk nicht?
Sie bietet zum Beispiel keine direkten... Parallel-Calls, also das kann man zum Beispiel nicht in der Fritzbox einstellen. Man kann in der Fritzbox keine Warteschleifenmusik einstellen.
Und wir alle lieben ja Warteschleifenmusik.
Ja, es geht ja ums Prinzip.
Okay, ja.
Ich meine, wenn ich niemanden sprechen will, dann kann Willi ihn in die Warteschleife schmeißen, damit er irgendwann von alleine auflegt.
Ja, dann kann man zum Beispiel auch die Warteschleife spielen. Ein wunderbares Lied über Warteschleifen.
Genau. Ja, und es fehlen einfach eben viele Funktionen. Man kann nicht selber konfigurieren das Ganze, also man kann seinen Endgeräten nicht selber eine ID zuweisen. Und ja, man kann sonst an der Fritzbox eben selbst auch nicht viel ändern vom Telefonieren her. Also man kann nur quasi Telefonnummer angeben und auch nur über direkte Telefonnummer anrufen.
Also eigentlich kein richtiges Voice-over-IP wieder, also kein, ich habe meine SIP...
Doch, ID schon über IP, aber die kannst du eben aus der Fritzbox auch meistens nicht direkt rauslesen.
Ah, okay.
Weil es auch geschlossenes
ja,
System...
Ja klar, ich mein, man will das ja verkaufen.
Eben. Ja, aber wenn man da drauf eben den Asterisk installiert, hat man diese ganzen Funktionen wieder. Es ist bloß relativ schwer zu konfigurieren, weil die Fritzbox hat ja auch sehr viele interne Anschlüsse und ISDN-Busse und... lauter so Zeugs und die müssen ja alle irgendwie konfiguriert werden, damit man am Schluss auch telefonieren kann.
Achso, du meinst, da sind jede Menge Teile drin, die man von außen gar nicht sieht, genau. Die man aber alle richtig einstellen muss, damit man genau. Überhaupt noch was tun kann.
Und so kann man dann diese Fritzbox auf jeden Fall eben auch als Gateway benutzen. Ja, weil die hat ja auch einen Anschluss zum Festnetz meistens direkt, die liefern hier immer so ein tolles Kabel mit und somit kann man übers Internet telefonieren und wenn man will eben auch übers normale Festnetz.
Mit diesen ganzen Bonus-Features.
Genau.
Ja. Die Frage ist, die Fritzboxen, die sind ja eigentlich auf ein bisschen weniger ausgelegt. Wie sieht es mit der Rechenleistung aus? Stößt man nicht relativ schnell an Grenzen?
Doch, also vor allem auch bei Verschlüsselung und hochwertige Codecs saugen natürlich einiges an Rechenleistung an dem Gerät weg und irgendwann ist halt auch Schluss, aber ja. Nur durchs normale, einfach nur Telefon anstöpseln und so ist doch relativ schwer klein zu kriegen.
Okay.
Ja, und wenn man eben richtige Anlagen aufbaut, die auf große Sachen ausgelegt sind, wie jetzt halt für mittelständische Betriebe mit 400-500 Mitarbeitern oder sowas, und die müssen eben alle telefonieren, dann setzt man sich eben einen Asterisk-Server auf, Das kann man mit normaler Hardware machen, ist also relativ kostengünstig in der Anschaffung. Ja, und wenn tatsächlich mal was kaputt gehen sollte, muss man nicht erst wieder 4-5 Wochen auf Telekom-Fuzis warten, bis die ein Ersatzteil hergekriegt haben. Weil innerhalb eines Tages hast du ein neues Ersatzteil da.
Ja klar, weil ich einfach ein Standardrechner, wenn man gut war und ein Backup gemacht hat, kann man ja einfach Restore sagen und alles ist gut.
Eben, und wenn man sogar noch weiter geht, dann könnte man das Ganze in einer virtuellen Umgebung aufsetzen und das Image davon speichern und ach, der Rechner ist kaputt, 5 Minuten, dann haben wir das auf dem nächsten.
Ja. Ah, okay, ich sehe schon hier, Jürgen zitiert prima aus der Warteschleife. Das können wir eigentlich hier gleich wiederholen. Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen doch nur mit jemand sprechen, doch keiner ist für Sie bereit. Ich bin die Warteschleife. Und so weiter. Und das Schöne an dem Lied ist, am Ende sagt es, oh, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Und wenn man das wirklich in der Warteschleife hat, dann ist das schön. Eine Zeit lang gab es an der Uni eine Nummer, bei der man das Lied anrufen konnte.
Die gibt's immer noch.
Ach stimmt, die gibt's immer noch, weil das Schöne ist, der Autor von dem Lied hat gesagt, jeder, der die CD hat, darf das Lied in seiner Telefonanlage verwenden.
Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, so kann man sich nämlich sparen, weil wenn es irgendjemand mitkriegt, dass man da nicht lizenzierte, böse Raubkopie-Musik in seiner Warteschleife abspielt, dann werden die GEMA-Leute auch recht schnell
ja sauer. Eben, dann muss man halt zur Creative Commons Musik, wie wir ja, das eben immer machen, greifen.
Oder gibt eben auch solche klassischen Lieder, die sich jeder anhören kann in der Warteschleife unter klassiker.net war das, glaube ich.
Ja, wobei Klassik immer ein Problem ist, weil selbst wenn die Noten schon seit Jahrhunderten frei sind, die Aufführung ist es nicht.
Ja, aber man darf die Musik umsonst und überall abspielen, weil diese komischen Leute schon über 80 Jahren immer existieren.
Ja, klar. Oder ansonsten tippt man die Noten halt selber ab und wirft sie in einen MIDI-Synthesizer.
Eben, genau.
Aber wir sind schon wieder off-topic und wollten eigentlich über Voice-over-IP reden.
Ja, was habe ich noch nicht gesagt?
Du hast noch nicht alles gesagt, was Asterix kann, da bin ich mir ganz sicher. Oder?
Ich glaube, wenn ich jetzt damit anfangen würde, was das alles kann, wäre ich nicht mehr fertig.
Ach, wir haben eine ganze Stunde also. Und ja. Ich denke, es gibt niemanden, der sich beschwert, wenn ich weniger Musik spiele.
Ja, die Franzosen. Okay, also dann sagen wir eben noch ein bisschen zu Asterisk. Wie ich schon gesagt habe, ist Asterisk eben eine Anlage, die mit normaler Hardware verwendet werden kann, unter Linux läuft. Also man kann das Ganze sehr klein halten und... ja, man kann damit wirklich beinahe alles machen. Man kann damit faxen, man kann damit telefonieren. Verschlüsselt wird zurzeit, also Verschlüsselung jetzt via ZRTP wird in Asterisk mittlerweile implementiert. Ich glaube, ich mit der Version 1.6 dann dabei.
Die benutzen das Z-Phone und nicht wirklich SRTP?
Ja, SRTP unterstützt Asterisk von Haus aus nach dem letzten Bug-Report, den ich gelesen habe, nicht.
Ah, okay, das ist...
Man kann aber mit, wenn man dieses ZRTP mit der Asterisk-Anlage verbindet, auch so verschlüsselt telefonieren.
Ja klar, ich
meine... Aber es wird eben direkt in die Software mit implementiert.
Ja, da muss man nicht extra ein unverschlüsseltes RTP aufmachen und woanders abgreifen lassen, genau. Und das wieder verhunzen und dann wieder raushauen. Das kostet ja alle Rechenzeit und bietet Bonusfehler. Mhm.
Man kann mit Asterisk auch ISDN-Anlagen einrichten. Also Asterisk ist nicht nur für Voice-over-IP da, sondern das ist wirklich eine Telefonanlagen-Software. Das heißt, du schiebst eine ISDN-Karte rein und kannst die konfigurieren, einrichten und deine ganzen MSNs dann auch in Asterisk bereitstellen. Oh. Wodurch du dann wieder die Funktion von Asterisk nehmen kannst, wie Parallel-Calls, Weiterleitung. Mehrere abheben, mehrere Telefonate auf einmal und all sowas.
Ja, und was natürlich dann für Firmen besonders interessant ist, weil die ihre ISDN-Anlagen nicht wegwerfen müssen, genau. Sondern...
So kann man dann quasi einen Softwechsel zu Internettelefonie machen und eben das Bestehende aber noch nutzen.
Ah, kommt eine Frage aus dem Chat. Wenn man Asterisk nutzt, wie checkt man dann die Schlüsselwörter, also bei Z-Phone?
Das ist eine gute Frage, ich verwende es leider noch nicht. Ich nehme mir mal an, dass du die bloß überprüfen kannst, wenn du das Script direkt in deiner Shell ausführst und dann auf die Ausgaben wartest.
Ja, aber das Problem ist ja, wenn man Asterisk für eine Telefonanlage benutzt, dann sieht man den Server ja natürlich nicht, da üblicherweise keinen ständig an Bildschirm hat, sondern man hockt an seinem standardnormalen Telefon und hebt es ab und telefoniert und hofft halt, dass das sicher ist.
Genau.
Und naja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es und wenn nicht, dann halt nicht.
Genau. Man kann natürlich den Traffic mitschneiden, um, wenn man ganz paranoid ist, um dann auch jedes Mal zu überprüfen, ob man es verschlüsselt hat.
Ich meine, theoretisch gibt es da natürlich eine Lösung dazu. Ich weiß noch nicht, ob das Asterix implementiert, weil Telefone haben ja Displays, bei denen die Telefonnummer angezeigt wird. Und theoretisch könnte einem Asterix ja mit einem Bonuszeichen vor der Telefonnummer des Anrufers bzw. des Angerufenen anzeigen, ob das jetzt verschlüsselt ist oder nicht.
Du kannst es sogar noch anders machen. In Asterix gibt es eine Funktion, die heißt Sendtext. Die sendet einen Text ans Telefon und da könnte man auch die Schlüsselwörter übertragen und sagen, ob es verschlüsselt ist oder nicht.
Ja.
Bloß ist das Problem, ich meine, nicht jeder hat so ein tolles Matrix-Display an seinem Telefon.
Na klar, ich meine, die Telefone, die wir hier abstellen haben, ich muss mal schauen, ob die überhaupt irgendeine LED haben.
Nein.
Nein, die haben exakt gar nichts, also ja.
Ja, und
so viel zu Legacy-Hardware.
Ja, aber man könnte es natürlich so einrichten, dass man sagt, hey, wenn es verschlüsselt ist, dann spielen wir zuerst noch die Datei ab, sie telefonieren verschlüsselt oder sowas.
Ach so, ja, aber oder einen anderen Klingelton.
Ja.
Beziehungsweise wenn man anruft, dann halt auch einen anderen Klingelton, den man hört.
So beispielsweise in der Richtung.
Aber naja, das ist jetzt nur Gerate, weil wir wissen es offenbar beide nicht.
Genau, dann hat man noch gefragt, was für Schlüsselwörter bei ZRTP. Wir meinten nicht ZRTP, wir meinten dieses Z-Phone, das ist die Software von Phil Zimmermann. Ja, und das sind die Schlüsselwörter, die werden eben auch verschlüsselt ausgehandelt, um so zu gucken, dass dann niemand den Stream, den man sendet, manipuliert. Das heißt, wenn auf beiden Seiten jeweils die Schlüsselwörter dieselben sind, dann hat alles wunderbar geklappt. Und wenn sie das nicht sind, dann stimmt halt was nicht.
Jo. Okay, ja, das ist was anderes. Was haben wir? Voice-over-IP-Anlagen? Was haben wir denn? Asterix? Was? Asterisk. Ja, du hast Fax gesagt. Es gibt tatsächlich nur Leute, die Faxe verwenden?
Ja, natürlich. Ich meine, man kann leider noch nicht alles per E-Mail machen. Ich meine, wenn du jetzt halt irgendwann vor Gericht stehst und sagst, ich kann es nicht gewesen sein, ich habe dann um 19.26 Uhr eine E-Mail geschrieben. Ja?
Ja, also ich oder mein Skript.
Ja, genau. Da kannst du es nicht nachweisen.
Das aber, kann man bei Faxen natürlich genauso machen.
Ja, natürlich. Aber wenn du dann Fetzen in der Hand hast, dann...
Ja, natürlich. Aber
ist es halt ein Fetzen, der auch anerkannt wird. Für was auch immer.
Ja, das Problem ist, also wenn es jetzt nur um die Uhrzeit geht, dann hast du das Problem, du kannst ja auch einen Text in einen Fax reinstecken und sagen, schick das zu der und der Uhrzeit. Und das Fax tut das, wenn es gut ist.
Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas gekündigt hat und die sagen, du hast schon gekündigt und du hast eine Bestätigung davon, dann ist das ein kräftiges Rechtsmittel. Bei einer E-Mail hat man das noch nicht.
Wobei sich dann die... Okay, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber theoretisch gibt es natürlich das Problem, wenn das Fax an der Asterix-Anlage hängt, dann kann es natürlich sagen, okay, ich rufe die und die Nummer an und Asterix kann ja das abfangen.
Ja.
Und dann einfach zu sich selber umleiten, das Fax für sich selber empfangen und dann der Gegenseite sagen, ja, du, ich hab's empfangen und das war gut und hier hast du die Bestätigung.
Ja, natürlich.
Also auf die Weise kann man mit einer Telefonanlage sich natürlich dann auch solche Bestätigungen selber generieren.
Ja, natürlich.
In beliebiger Menge, aber ja, klar.
Es geht halt ums Prinzip. Ein Fax ist eben ein rechtskräftiges Mittel.
Ja, klar, das ist halt das Problem, wenn die Technik so ein bisschen weiterläuft, als die Richter das schon wissen.
Das Problem ist halt, dass es eigentlich nur eine gescheite Software gibt, die auch relativ,
ausgereift, tolerant, benutzbar, gut sind.
Ja genau, tolerant, also fehlertolerant und ausgereift ist. Das ist Heilerfax. Das kann man über ein AJAX-Modem, das ist ein virtuell generiertes Modem, über dieses tolle AJAX-Protokoll mit Asterisk verbinden, um so zu sagen, hey, wenn hier was in dem Anruf reinkommt, das ist ein Fax, also Heilerfax, send mal die tollen Töne und sag, dass du ein Fax bist.
Jo.
Ja, und die meisten anderen Software, die haben so ihre Probleme, weil auch jedes Fax ihr Zeugs ein bisschen anders schickt und die sagen dann meistens, wenn irgendwas anders ist, wie sie es implementiert haben, hör, nö, das Fax, das will ich nicht, das kenne ich nicht, weg damit.
Okay.
Und Heilerfax ist eben so tolerant, dass es sagt, ja, gib mal rein und dann gucken wir mal, ob es einen Sinn ergibt.
Ja, das ist aber, ich muss jetzt sagen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, weil Fax ist ja jetzt nicht gerade Bleeding Edge, neue Technologie, die noch...
Ja, aber man verwendet es halt eben nicht so oft über Voice-over-IP. Also Voice-over-IP, Fax-over-IP wird sie jetzt in dem Fall eher treffen.
Ja, klar.
Ist nicht sehr oft verbreitet.
Aber irgendwie erinnert mich das auch an die Sache mit frühen Brennprogrammen unter Linux, wo man sagt, okay, wir nehmen den IDE-Brenner und wir tun so, als wäre das ein ISDN-Bus da und wir machen dann einen Software-Adapter von IDE nach ISDN, damit das Brennprogramm sagen kann, oh, wir haben einen ISDN-Bus und da hängt auch ein Brennprogramm dran. Ich meine, wir machen dann hier, was jetzt? Fax wird natürlich in Töne umgewandelt, die Töne in Musikdateien effektiv und die über IP geschickt und auf der anderen Seite wird es wieder andersrum ausgepackt und eigentlich will man ja bloß ein Dings einscannen und mailen.
Ja, das sind halt so die Sachen. Man kann lustige Sachen damit machen, das stimmt allerdings, ja. MP3s faxen, sollte ich mal ausprobieren, wäre doch lustig. Ja.
Oh Mann, das war jetzt böse. Ich habe ISDN gesagt, wobei ich SCSI gemeint habe. Okay. Mein Fehler. Ja. Was haben wir denn noch mit Asterix? Anrufbeantworter.
Genau, also man kann in Asterix eben für jeden Benutzer einen eigenen Anrufbeantworter einrichten, der dann, je nachdem wie man einrichtet, sagt, hey, ich bin nicht da, das als WAF abspeichert und dir dann in eine E-Mail intern in deinem Netz, wo du es gerne hättest, weiter verschickst. Mit den Daten eben, es hat der und der angerufen um die Zeit und ja.
Er hat das gesagt, was ich ignoriert habe.
Genau. Ja, wie ich schon sagte, man kann mit Asterisk beliebig viele Endgeräte verwenden. Da sind eigentlich nur irgendwann in Grenzen der Rechenleistung Grenzen gesetzt, aber die kann man mittlerweile ja sowieso vernachlässigen. Zumindest bei solchen Sachen wie jetzt telefonieren. Ja. Faxe kann man sich dann übrigens auch einrichten, so wenn es von der und der Nummer kommt, dann soll es an die und die E-Mail-Adresse gehen, sodass man zum Beispiel in kleineren Firmen, wo man mehrere Abteilungen hat, sagt, hey, die Nummer, die geht die Faxe immer dahin und das dann auch richtig weiterschickt.
Ja, wenn das auch richtig funktioniert.
Tut's.
Gut. Ja, dann machen wir einfach noch ein bisschen Musik und reden danach noch ein bisschen über Asterix, was es denn noch alles Lustiges kann, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, weil das Ding ist Multiprima, wie das so schön heißt. Also hallo, das war wieder Bissedash aus Mulhouse, Frankreich. Und hier ist Def Radio bei Radio Free FM mit dem Thema Voice over IP. Tja, was soll ich sagen? Ihr wisst es alle schon, 102,6 MHz. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch anrufen. 0731 938 6299. 0731 938 6299.
Wunderbar. Und ich bin natürlich auch wieder da und erzähle noch ein bisschen mehr über Asterisk. Also Asterisk bietet ohne weiteres schon mal sehr viele Funktionen. Also man kompiliert und es unterstützt eigentlich schon wirklich alles, was man braucht, um sich eine gescheite Telefonanlage aufzusetzen. Wie das SIP-Protokoll, das AJAX-Protokoll, die einfache Verwaltung von den ganzen Endgeräten, ja, einen einrichtbaren Anrufbeantworter, wenn man ihn will.
Ja, das hatten wir ja schon. Ich meine, irgendwas Interessanteres. Also, was du auch gesagt hast, man kann in Asterisk Skripte einbinden, beziehungsweise sagen, wenn dies und jenes passiert von der Telefonanlage, dann führe dieses und jenes Skript aus.
Genau.
Und dann kann man natürlich so schöne Dinge machen, wie man richtet sich eine Telefonnummer ein für, ja, nimm diese Steckdose und leite da Strom drauf und dann kann man sich seinen Kaffee anrufen.
Genau, ist hier durchaus möglich. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Geräte, wie solche kleinen USB-Platinen, die man programmieren kann. Da ist dann Relais und je nachdem, wie du das Ding dann halt programmierst, rufst deine Telefonnummer an und sagst, ich will Kaffee und das Ding macht dir dann leckeren Kaffee.
Ja. Oder man macht das Ganze noch geschickter und sagt, okay, nimm die Nummer, mach Anrufbeantworter, wenn das kommt, Mails dahin und da ist ein Skript, das Texterkennung macht und dann sagt, okay, Stimmerkennung und dann sagt, okay, mach Kaffee.
Genau, also das kann man beliebig weit ausweiten, also man kann sein Haus ja mittlerweile eh fast mit allem steuern, auch das Telefon ist da kein Problem mehr.
Ja, dann kann man sein Haus anrufen und sagen, ja, steck die Katze in die Mikrowelle und mach mir einen Kaffee und ja, wenn man Pech hat, ruft irgendjemand an und sagt das. Ja.
Wobei aber man kann es ja auch noch mit Passwörtern absichern durch ein kleines Makro, das man in die Anlage schreibt. Das heißt, man ruft seine Nummer ein, dann wartet, sagt das Ding, gib mir das Passwort, gib's ein, viermal die Eins oder so und dann erwartet es erst den Befehl.
Ja, und wie wir alle sicherlich bei solchen automatisierten Hotlines gemerkt haben, Stimmerkennung funktioniert sehr gut.
Vor allem die von der Deutschen Bahn.
Ah, wir wollten jetzt eigentlich kein bestimmtes Produkt loben, aber gut ist.
Ja.
Was haben wir noch? Ja, wir haben ein Webinterface für Asterix, für alle Leute, die sich fragen, ob sie die ganzen Features mit Telnet einbauen müssen.
Ja, also viele Features muss man mit Telnet oder SSH eingeben, weil man kann nicht alles über das Webinterface machen.
Das ist ja eine schlaue Entscheidung.
Ja, es fehlen dann eben einfach einige Funktionen, die man doch besser mit Hand macht. Und man kann eben auch über das Webinterface nicht wirklich debuggen. Du kannst über die Konsole, das dir das Asterisk eben bereitstellt, auch überprüfen, ob da alles okay ist und was es gerade tut. Und im Webinterface zeigst du dir halt allerhöchstens an.
Ja, Reda?
Du zeigst dir allerhöchstens an, dass. Scheiße, jetzt bin ich rausgekommen.
Du meinst, es zeigt dann irgendwas an in Richtung von, es ist ein Fehler aufgetreten, genau. Und für Details fragen Sie jemanden, der sich auskennt.
Genau. Ja, aber man kann natürlich über das Webinterface sehr schön die ganzen Telefone verwalten, Gruppen einrichten, kann gucken, ob sie online sind und ob man die Telefone an sich, wenn es eben SIP-Telefone sind, auch erreichen kann. Also vom Ping her, sind die Telefone da oder stimmt da irgendwas nicht? Ja. Und
ja, von wegen Erreichbarkeit fragt natürlich Jürgen gleich, wie ruft man die IP-Hotline an, wenn das IP nicht tut, aber das habe ich am Anfang schon beantwortet. Das Gute daran ist ja gar nicht. Das heißt, wenn man die IP-Hotline ist, hat man den Vorteil, man wird nicht angerufen und genervt, wenn das Internet tut nicht.
Genau.
Das hat auf der Seite natürlich einen enormen Vorteil, wenn man kann in Ruhe was auch immer tun, was man tut, wenn man, naja, Probleme hat. Also panisch in der Gegend rumlaufen, sich anschreien und warten, bis ein anderer das Problem löst.
Genau.
Der Nachteil ist natürlich, wenn man wenige Kunden hat, dann, naja, wundert man sich üblicherweise nicht, wenn keiner anruft.
Das ist das Problem und dann kriegt man es eben gar nicht mit, wenn irgendwas nicht geht. Aber meistens sind ja dann nicht wir schuld, sondern die Internetdienstbetreiber.
Genau, das Internet ist schuld.
Ja.
Das ist sowieso Borken. Das ist einfach ein Experiment, das ist schiefgegangen, das müssen wir jetzt einfach streichen und noch was Gutes ersetzen, aber ja.
Genau, und wie ich schon erwähnt habe, gibt es natürlich auch mittlerweile SIP-Telefone. Die haben also bloß noch einen Netzwerkstecker hinten dran, die kann man nicht mehr am normalen Telefonnetz verwenden. Ja, und haben dann eben auch die ganzen Funktionen, die vom SIP-Protokoll geboten werden, wie Namensanzeige oder wenn dich wirklich ein anderer SIP-User anruft, dass du dem sein Synonym siehst, zum Beispiel den Namen oder den Firmennamen oder die Abteilung, dass du natürlich auch viel mehr Speicher hast in dem Telefon selbst für zurückgegangene Anrufe oder natürlich solche Sachen wie die Anbindung von dem Online-Telefonbuch.
Ja.
Zum Beispiel das örtliche Zurückrechnen, hey, die Nummer ruft mich an vom Festnetz und ich würde jetzt gerne wissen, wer das ist, um das dann als Text wieder ans Telefon weiterzuleiten.
Ja, ich meine, das haben wir ja an der Uni zum Beispiel in Ulm. Wunderbar, wenn man ein Telefon mit einem ordentlichen Display hat, das hängen auch ein paar mit so einem kleinen rum, dann kann man dann auch Leute suchen nach Namen und dann anrufen, beziehungsweise wenn man angerufen wird, dann wird da automatisch auch ein Lookup durchgeführt und geschaut, okay, das ist der und der. Und wenn man das entsprechend konfiguriert hat, ich rufe da auch jemanden öfters an, der hat eine Festnetzstation natürlich und ein Decktelefon, dann sieht man auch, okay, es klingelt da und dann sieht man plötzlich, okay, es wird weitergeleitet und dann weiß ich, okay, der ist unterwegs.
Ja, genau.
Das ist dann teilweise enorm praktisch, wenn man das hat.
Ja, ist auf jeden Fall
nett. Aber das sind ja eigentlich Dinge, die wunderbar bei, wie soll ich jetzt sagen, auch normalen Telefonanlagen funktionieren.
Genau.
Nur halt in teure Spezialhardware.
Genau. Und über dieses Webinterface kann man natürlich, wie ich schon gesagt habe, sonst beinahe alles einrichten, wie die Extensions, wo man sagt, wenn ein Anruf von der Nummer kommt, soll die das machen. Die ganzen Telefone, die Gruppen, Passwörter dafür, E-Mail-Weiterleitung, also Anrufbeantworterzeugs und sowas, wo dann das ganze Zeug als E-Mail weiterleitet. Ja.
Ja, also im Chat diskutieren sie auch gerade, wie das jetzt eigentlich ist mit, ja, wenn es den Telefon nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die man nicht nur anruft, wenn man einen Kaffee haben will, sondern auch Notrufnummern.
Ja.
Und dann hat man halt das Problem, ja, wenn IP nicht tut, dann ja, tut Telefon nicht. Und wenn man jetzt die Feuerwehr oder die Polizei oder den Rettungswagen braucht, dann hat man enorme Probleme.
Ja, ich meine, ich glaube, darüber braucht man sich in der heutigen Zeit nicht mehr allzu beschweren. Mittlerweile sind die Telefone so modern, dass überall, irgendwie überall Strom gebraucht wird von der Steckdose.
Und nein, aber
wenn du den nicht hast, kannst du auch so nicht telefonieren.
Nein, aber das Problem ist ja nicht der Strom, sondern, naja, du hast halt kein Telefon, wenn das Internet nicht da ist.
Ja, das ist schade.
Was weiß ich, wenn dein Nachbar plötzlich sein WLAN sicher gemacht hat und du deshalb kein Internet mehr hast, dann hast du auch plötzlich kein Telefon mehr.
Ja, das ist allerdings wahr.
Oder auch andere Dinge, oder was weiß ich, wenn einfach dein IP-Provider Probleme hat. dann hast du kein Telefon mehr und das ist das Problem. Dabei ist normalerweise, man sagen, okay, IP-Internet fällt aus, Telefon fällt aus, es kann ja beides passieren, aber zumindest in meinem Erfahrung fällt das Internet deutlich häufiger aus als das normale Telefon. Ach ja, das also funktioniert einfach so vor sich hin. Und was man dabei das Problem hat, man hat beim Telefon normalerweise, okay, man hat sein eigenes Telefon, man hat die Leitung bis zum Anschlusspunkt, zum Verteiler und dann wirklich zum Provider. Diese Punkte hat man ja mit IP immer noch, aber man hat zusätzliche Geräte, die kaputt gehen können und man hat zusätzliche Dienste, die plötzlich streiken können.
Genau.
Und deshalb hat man bei VoiceOver IP eben öfters das Problem. Und ja, es soll so ein Problem in den USA gegeben haben, aber was im Chat da so läuft, das hört sich irgendwas an, es soll geben oder auch nicht.
Gab es, sagen wir es so, es war, dass man keine Notrufnummer vom Internet aus anrufen konnte, weil man ja nicht wirklich gewusst hat, wer da am Schluss überhaupt dran ist und sich das sehr schlecht hat zurückverfolgen lassen. Mittlerweile bieten es jedoch die meisten Provider, also VoiceOver IP-Provider an, dass man das extra freischaltet, aber man muss sich eben nochmal extra mit Ausweis oder wie auch immer, Postident oder so identifizieren, dass man auch wirklich da wohnt, damit die das dann zu den Notrufnummern weiterleiten.
Also normalerweise standardmäßig hast du dann keinen Notruf?
Nein, nicht übers Internet.
Okay, also ich kann verstehen, dass es Probleme dabei gibt, weil normalerweise, wenn man 112 und so anruft, wird man ja zum nächsten Punkt geleitet, genau, wo das ist und was ist die nächste Feuerwehrstelle im Internet?
Genau, 20 aber Nanosekunden, dann sind wir da.
Eben, ja, die sind alle so nahe. Aber okay, das ist dann natürlich doof, dass man das extra freischalten muss. Machen es dann wenigstens die meisten Provider, die einem Ortsrufnummern geben, automatisch? Ja. Okay. Ja, okay, ja. Bitte, Herzinfarkt, bitte melden Sie sich erst an, das ist natürlich ein Problem, ja. Kommen Sie vorbei mit Ihrem Ausweis und identifizieren Sie sich und reden Sie nicht so seltsam, es ist alles okay.
Das ist natürlich wahr, aber man braucht ja immerhin, zumindest für den Internetanschluss, normalerweise für normale Personen immer noch einen Festnetzanschluss. Daher ist das meistens weniger ein Problem, kauft man sich eine billige ISDN-Karte bei eBay für 5 Euro, ja, und kann damit auch übers Festnetz telefonieren und eben.
Ja, man hat also das Telefon, das man immer benutzt und das andere Telefon für den Notfall. Das kann man einfach rot anmalen.
Ja, nö, nicht unbedingt. Du kannst ja natürlich auch sagen, wenn ich 111 will dann oder 110 will, dann will ich, dass das über die ISDN-Karte geht und dann geht es über das normale Festnetz.
Ja, okay, ja.
Dann das hat ist man kein Problem.
Das Problem ja gelöst.
Genau, und wie gesagt, die ISDN-Karten werden einem hinterhergeschmissen.
Ja. Irgendwie schon, ja, stimmt. Niemand will das mehr. Ich meine, ISDN war ja auch so ein deutscher Sonderweg.
Ja, nicht unbedingt, aber er wurde in Deutschland eigentlich weitestwegs publiziert, wo im Gegensatz
ja, ich meine, die ganze andere Welt hat sich echt das Internet geben lassen und die Deutschen haben dann gesagt, okay, wir hätten gerne das Modem zweimal.
Genau.
Ja. Was haben wir denn noch mit Asterisk, was wir hier noch erzählen können, Tolles? Oder VoiceOver IP allgemein?
Also, ja.
Ich meine, was haben wir noch? Konferenzschaltungen. Kann man dann natürlich auch in relativ beliebiger Menge machen, solange die Bandbreite da ist.
Ja, genau. Und ich meine, so ein Gespräch, das braucht nicht wirklich viel Bandbreite. Ich meine, wie ich vorher gesagt habe, wenn man am wenigsten Bandbreite zur Verfügung hat, nimmt man GSM-Modem, 13 Kilobits pro Sekunde, gell? Und da kannst du halt schon einiges durch deine Internetleitung pumpen.
Ja, dann kann man viele Leute gleichzeitig nicht verstehen.
Ja, genau. Und ich meine, ISDN, 460 Kilobits. Ja, da hast du mit einer DSDL 2000er Leitung noch locker 3 Gespräche auf einmal
pro Minute. Ja, das passt ein paar Mal drauf. Gesundheit.
Danke.
Und man kann sich gleichzeitig noch unsere wunderbare Webseite anschauen.
Genau.
Und naja, gleichzeitig noch IRC machen.
Ja, aber ich meine, die meisten kleineren Sachen, also wie die Fritzbox zum Beispiel, die hat auch einen Traffic Shaper, die sagt dann, hey, Telefon ist wichtiger wie Internet, also gibst du Internet mehr Potenzial oder mehr Bandbreite wie eben deine Webseite.
Jo. Dann machen wir noch ein bisschen Musik und kommen dann gleich wieder. Bis eben. Hallo, hier ist wieder Dev Radio mit dem Topic Voice over IP hier bei Radio Free FM auf 102,6 MHz im Äther und unter uncc.de/dev/radio oder für die Tippfrauen devradio.de erreichbar. Könnt ihr auch, wenn ihr auf Chat klickt, mit uns chatten oder ihr ruft uns einfach mit Plain Old Telephone System an auf 0731 938 6299.
Und ich bin natürlich auch wieder da.
Ja, Und wir haben im Chat noch die Frage gehabt, wieso das eigentlich funktioniert mit den beiden Strings bei Z-Phone. Also wenn wir uns erinnern, die beiden Clients reden miteinander und dann sehen beide User zwei Zeilen stehen, also zwei Wörter eigentlich. Und naja, die sollen die sich gegenseitig vorlesen und dann wissen sie, dass sie tatsächlich miteinander reden. Das Problem, das man dabei hat, ist natürlich, was haben wir, wenn wir einen Monkey in der Mitte haben? Was ist, wenn die beiden Strings, die dazwischen sind, eigentlich gar nicht wirklich das sind, was die ausgetauscht haben? Ich muss sagen, ich habe das Krypto-Protokoll jetzt nicht angeschaut, aber theoretisch kann man dann natürlich einfach Public Key Exchange machen zwischen den Leuten und das geht zumindest in dem Sinne mal, dass man kennt ja die Stimme des anderen und wenn über den nicht genug Material vorliegt, dann naja, hört man, kann man das ja schlecht faken und wenn der halt das gleiche vorliest, dann funktioniert schon mal das, dass man tatsächlich mit dem richtigen anderen liest, redet. Es ist natürlich noch die Frage, kriegt man den Key Exchange hin, ohne vorher irgendwas ausgetauscht zu haben? Die Antwort darauf ist natürlich ja.
Die vier Hellmann beispielsweise?
Eben, lernt man ja in Krypto. Aber was Zimmermann da jetzt exakt gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, das kann, also es geht, es kann funktionieren und ich denke mal, er hat es auch richtig gemacht. Aber naja, macht es auf und zeigt mir, dass es nicht funktioniert, dann sind wir, glaube ich, alle glücklich. Also Zimmermann ist glücklich, die Leute, die es bisher benutzt haben. Und naja, alle Leute, die es in Zukunft verwenden wollen. Ah, okay. Du willst nur mithören, hast du gesagt. Ja, dann kannst du ja immer noch Diffie-Hellman, Key Exchange und gut ist. Wo ist das Problem? Nein, also wie gesagt, wenn einer nur mithören will, dann ist das Zeug ja immer noch verschlüsselt. Man hat ja immer noch die Keys ausgetauscht, nur die beiden kennen das. Und naja, das war's. Natürlich kannst du, wenn du lustig bist und einen Trojaner auf einem von meinen Zielrechnern hast, immer noch, wie üblich, die Daten abgreifen. Aber das ist ja ein anderes Problem. Ja.
Genau. Eben, wir hatten die... Mithören mit nicht verschlüsselter Verbindung ist natürlich sehr einfach. Nimm, machst einfach einen ARP-Spoof, greifst dann die ganzen Pakete ab und setzt sie wieder zu einer Audiodatei zusammen.
Ja. Wobei Mithören natürlich noch cooler ist, wenn einer von den beiden deckt hat und das korrekt angeschlossen hat und das Endgerät, das er zum Telefonieren benutzt, auch ein Decktelefon ist. Weil DECT hat neben allen vielen anderen schönen Funktionen noch die Möglichkeit, dass ein DECT-Telefon bei der Basisstation anfragen kann, du, die telefonieren gerade, darf ich mithören? Und der Default ist, wenn ich mich noch richtig erinnere, also er war es sehr lange und ich denke, er ist bei vielen Geräten immer noch, ja klar, hier nimm.
Ja, allerdings, das ist immer noch, das stimmt allerdings, aber ja... Man kann nicht alles immer hundertprozentig sicher machen, ich glaube.
Man darf natürlich Stecker raus, Strom raus und sicher ist.
Genau.
Dann hat man halt sehr wenig Features, aber die sind wenigstens safe, also man hat noch Schwerkraft und Licht, wenn es draußen hell ist.
Genau, das sind natürlich immer noch Faktoren.
Richtig. Also, und das war, für die, die es nicht wissen, ein Zitat von Dirk Gentlys Holistischer Detektiv. Von Douglas Neil Adams und damit mache ich gleich mal Werbung für die nächste Sendung in 2 Wochen. Denn es geht um den International Towel Day. Towel Day, ja wie Towel, wie Handtuch. Der ist am 25., wie man rechnen kann, 11 plus 14, ja, ja. 25.05. Radiosendung 3FM, Def Radio, Thema Towel Day und es geht um den Towel Day in Gedenken an Douglas Neil Adams, der eben auch nicht nur den Anhalter geschrieben hat. Und jetzt kriegen wir irgendwie wieder die Kurve zurück zu Voice over IP. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich weiß es. Denn wir reden ja eigentlich über Asterisk, über Voice over IP. Und natürlich die Frage ist, was gibt es denn eigentlich sonst noch? Also Asterisk, hast du gesagt, ist der größte. Gibt es eigentlich Konkurrenten dafür? Also irgendeine Software, die annähernd auch benutzt wird?
Also so freie Software. Ja, ich glaube, da gab es was eins, aber das hat eben auch, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es heißt, aber es hatte auch nicht den Funktionsumfang wie das Asterisk und ja, war eigentlich eher noch in der Entwicklungsphase. Und dann gibt es natürlich noch die von den größeren Herstellern, die sie auch selber geschrieben haben, wie Telekom oder die, wo eben selber ihre Software für ihre Telefonanlagen geschrieben haben. Aber sonst ist Asterisk eigentlich das Einzigste.
Also man hat die Wahl, viel Geld zu zahlen oder Asterisk runterzuladen.
Genau. Ja, das Problem bei Esther ist halt, du brauchst auch einen, wo dir das Ganze konfigurieren kann.
Ja, also wenn du schon gesagt hast, die ganzen Einrichtungen, also ist nicht nur auf Fritzbox, sondern auch allgemein. Das ist nicht nur auf Fritzbox, weil man die ganze seltsame Hardware, die man nicht sieht, konfigurieren muss, sondern auch sonst ein größeres Problem?
Ja, man muss natürlich noch quasi ein bisschen würfeln. Nehme ich jetzt Anschluss 1? Ist das der richtige für das, was ich damit machen will oder nicht? Weil die Fritzbox hat viele interne Anschlüsse und da muss, wie gesagt, jeder das Richtige zugewiesen werden.
Aber gut, aber reden wir mal über das Installieren, wenn man einfach einen PC hat mit ISDN-Karte oder einem Modem. Man hat Internet. Man ladet Asterisk runter, ist das irgendwie in einer Viertelstunde getan oder muss man da länger rumwackeln?
Nur fürs Installieren.
Ja, ich meine installieren und dafür sorgen, dass man damit auch telefonieren kann.
Also wenn man es einfach macht, dann muss man es halt kompilieren. Das ist ein Zeitaufwand, das kann man nie so genau sagen.
Ja, klar,
das kommt eben auf den Rechner drauf an. Ja, aber wenn du sagst, hey, ich habe hier ein ZIP-Telefon, Netzwerkstecker dran, dann brauchst du eigentlich bloß noch sagen, hey, ich habe hier eine Telefonnummer, die soll raus und rein telefonieren und damit hat sich das gegessen. Muss okay, natürlich also noch die Portfreigaben irgendwie hinkriegen, aber
prinzipiell das geht, out of the box, das geht.
Genau.
Und wenn man jetzt so ein bisschen fancy Features machen will, wie, was weiß ich, Parallel Calls, da Telefonkonferenzen, oben, E-Mails ich, weiterschicken.
Da ist nach oben keine Grenze offen. Da kommt es wirklich drauf an, was willst du alles und umso mehr, wie du da halt eben auch machst und so mehr Endgeräte, wie du hast, steigt der Aufwand natürlich auch beträchtlich.
Ja, und wie sieht es da vom Aufwand aus? Ich meine, du hast gesagt, das Webinterface tut nicht alles. Braucht man das dann, muss man das dann relativ schnell beiseite legen, um sich dann per SSL oder Telnet einzuloggen auf
seine
Kiste?
Nein, also man
oder?
Kann darüber schon einiges, mal, einiges machen, nur besondere Konfigurationen wie in irgendwelchen Config-Files, die jetzt halt eben nicht vom Webinterface gelesen werden, muss man eben selbst umschreiben.
Ja, nachdem du das ja selber benutzt für ein bisschen mehr, wie sieht es denn aus? Ist das halbwegs gut dokumentiert und auch richtig dokumentiert? Oder
ja, also es gibt eine Website, die heißt das-asterisk-buch.de oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind noch Bindestriche dazwischen und ja, da stehen dann halt noch, das ist wie gesagt das Buch davon, das kann man auch bei Amazon und so kaufen. Okay. Und da stehen halt wirklich einige Sachen drin, einige Infos zu den ganzen Modulen, die es da gibt und wie man die am einfachsten und schnell konfiguriert mit vielen guten Beispielen.
Ist es jetzt von den Asterisk-Leuten selber? Oder?
Nein, das ist nicht von den Asterisk-Leuten, das hat irgendjemand anders geschrieben.
Ah, okay, ja. Und okay, und braucht man das auch wirklich oder kann man sich auch mit der offiziellen Doku da durchschlagen?
Ja, ich meine, das Buch kann man sich im Internet kostenlos lesen, das komplette. Ja, aber sonst.
Ich meine, es soll ja auch Leute geben, die sind des Deutschen nicht mächtig und.
Ja. Das stimmt, nö. Also, man braucht für wirklich ein paar fortgeschrittene Sachen, sollte man sich schon damit auskennen. Weil sonst kommt es bloß zu Fehlern, die am Anfang vielleicht nicht offensichtlich sind und irgendwann geht halt überhaupt nichts mehr.
Ja, wenn man Pech hat, ruft man zufällig Leute an, die man gar nicht stören wollte.
Genau.
Das ist ja das Schöne, wenn man Dinge automatisiert.
Genau.
Dann gehen Dinge automatisch falsch. Was immer wieder gut ist. Ja, wie sieht's denn? Was haben wir denn? Asterisk arbeitet mit ISDN-Telefonanlagen zusammen? Mit,
ja, also sagen wir so, Asterisk kann die ISDN-Karten mit in sich einbinden, um sie quasi zu verwenden wie eine normale SIP-Adresse.
Okay.
Über MISDN zum Beispiel.
Mhm. Aber wenn man jetzt einen Teil Telefonanlage schon hat, so eine Hardware in großen Schränken stehen.
Ja, das geht natürlich auch. Da brauchst du halt trotzdem die ISDN-Karte, weil es hat ja auch bloß ISDN-Schlüssel dran. Mhm. Da sagst du dann der Karte, hey, da hängt eine Anlage hinten dran und kannst das dort dann davon übernehmen.
Also die Anlagen sind auch fernkonfigurierbar und Asterisk spricht da ein passendes Protokoll.
Genau.
Ah, okay, praktisch. Ja. Das muss man ja auch erstmal mitteilen, weil. Nicht unbedingt so einfach und verständlich, dass das alles tut. Also, haben wir noch Fragen? Ja, genau, den Montagstreff. Wenn ich das so richtig sehe, ja.
Was?
Montagstreff findet trotz Pfingsten statt. Wenn ich so... Ja, das ist immer eine Frage. Es gibt da so seltsame christliche Feiertage, die fallen manchmal auf den Montag.
Ja.
Und das ist dann immer die Frage, findet es statt oder findet es nicht statt? Und naja, wir sagen das eigentlich sehr selten auf der Webseite, aber gelegentlich im Radio, ob morgen dann ein Montagstreff stattfindet oder nicht. Und das sieht so aus, als würde es stattfinden. Also ich komme zum Beispiel, Mev kommt, der dann auch in 2 Wochen zusammen mit mir die Sendung über den Towel Day macht.
Ich werde wahrscheinlich auch kommen.
Ah, okay, wir sind zumindest schon mal zu dritt, also das ist ein guter Durchschnitt.
Allerdings.
Irgendwie. Und dann spielen wir nochmal Musik und melden uns dann gleich wieder. Hallo, Def Radio? Bist du im Radio? Also bei uns hat gerade jemand angerufen und ja, man hört eigentlich nur. Ah, okay. Das sind irgendwie die Tücken der Technik hier mit dem Telefon. Also, tja.
Also, Telefon geht nicht, oder was?
Nein, ja. Das war nicht richtig konfiguriert gerade eben, das muss ich zugeben. Das ist.
Hätten Sie mich genommen, wäre alles besser.
Ach, was? Ich meine, das ist ja gar nicht Voice over IP, sondern Voice over Radio, aber. Naja, das Pech ist, das kann man auch nicht sagen, ruf nochmal an, weil wir haben eh nur noch 2 Minuten und es reicht eigentlich nur noch, um zu sagen, ja, das war Def Radio bei Radio Free FM mit dem Thema Voice over IP zum Chaos-Seminar. Im Studio waren Patrick und Giselbert, das war ich. Falls euch die Musik nicht gefallen hat, die habe ich ausgesucht. Falls sie euch gefallen hat, bei Eintrag zur Sendung auf unserer Webseite umccc.de/dev/radio. Im Archiv ist der Link zu der Band Bizet Ash aus Mulhouse, Frankreich. Da kann man, also genau genommen ein Lied zu Yamendo, wo ich die Lieder gefunden habe. Da kann man sie sich alle runterladen, Creative Commons. Lad sie runter, hört euch an. Die haben noch ein anderes Album gemacht, das ich jetzt noch nicht gespielt habe. Ja, jetzt klingelt nochmal das Telefon, aber ehrlich gesagt mit 15.8 probieren wir es einfach trotzdem. Einen Moment. Ja, hallo, Def Radio.
Ja, hier auch. Alternative Press, die Nachfolgesendung. Könnt ihr uns bitte auffangen? Wir haben keinen Schlüssel gekriegt.
Ich habe keinen Schlüssel. Okay, einen Moment, das mache ich gleich. Okay, komm gleich runter.
Jo. Ja. Tschö.
Na, das war ja einfach, hier noch einen Kunden zu verarzten. Dann kriegt ihr nochmal kurz Musik von mir, bis ich die Nachfolgesendung eingelassen habe. Also dann bis in 2 Wochen zum Towel Day mit Douglas Neil Adam.